Apostelgeschichte 2, die Verse 22 bis 36. Apostelgeschichte 2, 22 bis 36. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth ist der Mann, der von Gott durch Taten, Wunder und Zeichen unter euch ausgewiesen ist, wie sie Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben ist, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und die Schmerzen des Todes aufgelöst, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David sagt von ihm, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht bei den Toten lassen und wirst auch nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, denn du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf den heutigen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihn Gott mit einem Eid verheißen hatte, auf seinem Thron werde ein Nachkommen von ihm sitzen, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht bei den Toten gelassen worden und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott aufgeweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nun, da er durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und den verheißenen Heiligen Geist vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn nicht David ist zum Himmel gefahren, sagt er doch selbst. Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße machen. So soll nun das ganze Haus Israel gewiss sein, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht habt. Eine wunderbare Predigt von Petrus, die erste
Predigt. Herr, die Teufel haben damit gerechnet, dass sie nicht von Anfang an dabei sein können. Bei der Predigt, ich habe sie Ihnen gestern schon zukommen lassen, also Sie hatten schon die Möglichkeit, sie zu lesen und können sie dann nachher noch nachhören. Es geht um die Auferstehung und Erhöhung Jesu als Zentrum unserer Hoffnung. Wir haben den ersten Text vorher gehört, die erste Predigt des Petrus an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Von 22 bis 36 und ich lese jetzt noch für die Predigt zusätzlich aus Kapitel 3, Apostelgeschichte 3, von 12 bis 21. Apostelgeschichte 3, von 12 bis 21. Petrus und Johannes hatten im Namen Jesu den Gelähmten geheilt und das ist sozusagen die zweite Predigt anschließend nach dieser Heilung. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seid ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unser Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und von vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder gegeben werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name dessen, diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit die Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorherbestimmten Jesus Christus sende. Diesen muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Soweit der Text, das Thema Auferstehung und Erhöhung Jesu als Zentrum unserer Hoffnung. Dazu folgende Gliederung: erstens die Grundlage unserer Hoffnung, zweitens die gegenwärtige Auswirkung unserer Hoffnung und drittens die zukünftige Erfüllung unserer Hoffnung. Welche Rolle spielt die Auferstehung Jesu für unser Glaubensleben? Welche Bedeutung hat es, dass Jesus leiblich auferstanden ist? Oder können wir sagen, ja, das spielt überhaupt keine Rolle, ob Jesus leiblich auferstanden ist oder nicht. Theologen heute behaupten immer wieder, entweder Jesus sei im Grab verwest worden oder, so deutlich sagen es die meisten schon nicht, dass er im Grab verwest war, aber es gibt welche. Andere, und das sehr weit verbreitet, die sagen, wir könnten darüber nichts Genaues wissen. Spiele auch keine Rolle, ob Jesus im Grab verwest ist oder nicht. Hauptsache, Gott habe hier irgendwie gewirkt. Können wir Klarheit haben über die Auferstehung Jesu? Können wir wissen, dass sein Grab leer war am dritten Tag? Das ist die große Frage. Und welche Rolle spielt dieses Thema, das leere Grab, für unser Glaubensleben? Nach der Bibel ist das, wir können vielleicht sagen, neben dem Kreuz Jesu, das entscheidende heilsgeschichtliche Ereignis. Ohne die Auferstehung Jesu wäre das Kreuz nutzlos. Davon ist Paulus überzeugt. Im 1. Korinther 15, Abvers 12 können wir darüber nachlesen. Zum Ersten. Die Grundlage unserer Hoffnung. In Apostelgeschichte 3, Vers 15 haben wir gelesen, wo Petrus sagt zu den Obersten der Juden, den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott von den Toten auferweckt, dessen Zeugen sind wir. Petrus sagt hier, den Urheber des Lebens, den habt ihr getötet. Wir sind von seiner Auferstehung Zeugen. Jesus Christus wird hier als der Urheber des Lebens vorgestellt. Frage ist, wie ist Jesus der Urheber des Lebens? Das Neue Testament sagt uns, dass Jesus, der Sohn Gottes, Schöpfer aller Dinge ist. Durch ihn wurde alles gemacht, auch wir, auch der Mensch, auch das ganze Weltall. Jesus ist also nicht nur der Erlöser, er ist schon der Schöpfer aller Dinge. Er ist ewig wie Gott Vater und er hat alles ins Dasein gerufen. Frage ist, warum musste der Schöpfer aller Dinge sterben? Nun, die Bibel sagt uns, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Jesus hat uns also in seinem Ebenbild geschaffen, ihm ähnlich, aber der Mensch ist nicht das geblieben. Er ist ungehorsam gewesen und geworden. Er ist abgefallen. Gott hatte zu Adam gesagt, wenn du ungehorsam bist, wenn du von der verbotenen Frucht nimmst, an dem Tag werdet ihr ganz sicher sterben. Der Tod ist eine Folge der Sünde. Das sagt uns auch Paulus. Der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6, 23. Nun, was heißt der Tod? Der Tod ist zuerst der geistliche Tod. Adam und Eva sind nach dem Sündenfall nicht sofort leiblich hingefahren und waren tot. Sie lebten physisch, körperlich weiter. Aber geistlich sind sie in dem Moment gestorben, als sie ungehorsam waren. Die Sünde trennt uns von Gott. Der Ungehorsam trennt uns vom heiligen Gott. Die zweite Folge ist der körperliche Tod. Aufgrund der Sünde stirbt der Mensch körperlich. Und die dritte Folge, wenn es keine Umkehr gibt, das ist der ewige Tod. Die ewige Trennung von Gott. Der geistliche Tod, der körperliche Tod und der ewige Tod. Die ewige Trennung von Gott. Und dem Kreislauf sind wir Menschen von Natur aus alle unterordnet. Niemand kann sich daraus befreien. Von sich aus. Und deswegen ist der Schöpfer des Weltalls, der Schöpfer der Menschheit, Mensch geworden. Jesus, der ewige Sohn Gottes. Deswegen ist er auf diese Erde gekommen, hat sein Leben ans Kreuz nageln lassen, sein Leib ans Kreuz nageln lassen, ist an meiner Stelle dort gestorben. Für meine Sünden, für meinen Ungehorsam. Er hat die Folgen meines Ungehorsams getragen, bis hin zur Trennung von Gott, als Jesus sagte, mein Gott, warum? Genauer übersetzt, wozu hast du mich verlassen? Jesus hat also die Folgen der Sünde auf sich genommen. Die Folgen der Sünde, das ist der Tod. Jesus ist deswegen nicht im Grab geblieben, sonst hätte er die Sünde nicht überwunden. Wäre Jesus im Grab geblieben, würde das immer noch heißen, dass der Tod das letzte Wort hat. Nein, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben. Jesus, der Urheber des Lebens, ist vom Tod auferweckt worden. Er ist auferstanden. Er hat Sünde, die Sünde und dessen Folgen überwunden. Dass er Leben wieder neu gebracht hat. Frage ist, ja, können wir dann sicher sein, dass das Grab leer war? Nun, wir können das. Ich kann das nur kurz hier zusammenfassen. Erstens kündigt das Alte Testament seine leibliche Auferstehung an, setzt die zumindest voraus. An verschiedenen Stellen, ich möchte nur eine Stelle erwähnen, in Sacharja 12, Vers 10, da sagt Gott spricht hier und sagt, sie werden mich anschauen, den sie durch Gott haben. Das heißt, er muss erst durch Gott werden, er muss erst Mensch werden, das ist hier vorausgesetzt, der Sohn Gottes, der mit Gott identifiziert wird, er wird Mensch und wird durch Gott und bei seiner Wiederkunft, so lesen wir das in Offenbarung 1, Vers 7, werden alle Augen den anschauen, den sie durch Gott haben. Zweitens, die Auferstehung Jesu ist geschichtlich so gut bezeugt wie kein zweites Ereignis der Weltgeschichte. Wenn wir nicht daran glauben, müssen wir überhaupt nicht an Geschichte glauben. Augenzeugen. Paulus sagt, über 500 haben ihn auf einmal gesehen. Über 500 Glaubensgeschwister. Und die meisten leben noch. Die kann man auch fragen. Heute natürlich nicht. Aber als Paulus den ersten Korintherbrief schrieb. Und drittens ein sehr starkes Zeugnis. Die radikale Veränderung derer, die vorher nach dem Tod Jesu sich eingeschlossen haben, weil sie anstanden. Die plötzlich, wie wir das hier lesen, auftrat und sagt, ihr habt ihn getötet. Aber dieser Jesus, er ist auferstanden. Wir sind sein Zeug. Diese ganz radikale Veränderung ist eine Bestätigung der Auferstehung Jesu. Plötzlich dieser riesige Mut, Zeugnis abzulegen von der Auferstehung Jesu. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 21, dass Jesus Christus den Leib unserer Niedrigkeit auferwecken wird, verwandeln wird in die Gleichgestalt des Leibes seiner Herrlichkeit. Somit können wir sagen, die Auferstehung, der Tod und die Auferstehung Jesu bedeutet für uns erstens geistliches Leben, neue Beziehung zu Gott durch die Sündenvergebung. Zweitens leibliche Auferstehung bei der Wiederkunft Jesu. Drittens ewiges Leben der ewigen Gegenwart bei Gott nach der Wiederkunft Jesu, nach der Auferstehung des Leibes. Jesus hat die Folgen der Sünde ganz überwunden. Das ist die gute Botschaft. Und die Frage ist, wo stehen wir? Wir werden voraussichtlich noch leiblich sterben, aber wir dürfen mit Jesus auferstehen, wenn er wiederkommt, wenn denn sein Geist in uns ist, wenn wir durch Jesus neu geboren sind, wenn wir durch ihn Vergebung der Sünden haben. Und alle, die an Jesus glauben, haben jetzt schon ewiges Leben, werden wir hier auf Erden leben. Das ist die Grundlage. Petrus sagt, 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der uns durch die Auferstehung Jesu wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Weil Jesus lebt, lebt die Hoffnung in uns. Zum Zweiten, die gegenwärtige Auswirkung der Hoffnung. Wir sind durch Jesus Christus wiedergeboren, wie Paulus auch in Römer 4, Vers 25 schreibt, Jesus wurde hingegeben um unserer Übertretungen willen und er ist auferweckt worden um unserer Rechtfertigung willen. Ohne Auferstehung Jesu gibt es keine Rechtfertigung des Sünders. Erst wenn Jesus in mein Leben kommt, der Auferstandene, und in mir durch seinen Geist die Wiedergeburt bewirkt, dann ist das Erlösungswerk auch für mich vollkommen. Und dieses Erlösungswerk wird mein Leben prägen. Der Heilige Geist, der ausgegossen wurde als Folge der Auferstehung Jesu und der Himmelfahrt Jesu, der wurde seinen Jüngern gegeben und dieser Geist hat die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi ins Leben gerufen. Durch die Wiedergeburt, wenn wir an Jesus Christus glauben, werden wir in den Leib Christi hineingefügt. Durch den Glauben an Jesus, in seine Gemeinde. Und wir sind somit innerlich Glied seiner Gemeinde. Es ist natürlich schön, dass man das äußerlich bezeugen kann. Und die Gemeinde Jesu ist das Zeugnis der Auferstehungskraft Jesu. Jesus, der Auferstandene, lebt unter uns. In seiner Gemeinde. Wir sind das Zeugnis. Auch die Krankenheilung hier, die geschehen war, ist ein Zeugnis davon. Weiß noch nicht, dass wir alle jetzt geheilt werden und gar nicht mehr sterben. Leider müssen wir noch krank werden und sterben. Aber zeichenhaft wurden Kranke geheilt und werden immer noch Kranke geheilt als Zeichen dafür, dass Jesus auch die Folgen der Sünde überwunden hat. Zeichenhaft, hier auf Erden. Das wird hier auf Erden nie vollkommen sein. Die Gemeinde ist also der Zeuge oder die Zeugen der Auferstehung Jesu, der Auferstehungskraft. Und mein neues Leben, mein verändertes Leben zeugt dafür, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, was steht dort? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus, der Auferstandene, ergänzt sich, lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Frage ist, was für ein Zeugnis bin ich persönlich in meinem Leben für die Auferstehung Jesu, für die geschehene Auferstehung? Was für ein Zeugnis sind wir als Gemeinde für die geschehene Auferstehung Jesu? Wird durch uns sichtbar, dass der Auferstandene lebt, dass er die Sünde überwunden hat, dass auch wir durch ihn die Sünde überwinden. Und damit zum Dritten, die zukünftige Erfüllung der Hoffnung. Beziehe mich hier besonders auf Apostelgeschichte 3, Vers 20 und 21. Dort ist von der Wiederherstellung aller Dinge die Rede. Schon Origenes hat das im dritten Jahr 100 nach Christus so gedeutet, dass alle Menschen am Schluss gerettet werden, ja, und irgendwann auch sogar Satan. Also Wiederherstellung aller Dinge heißt, nach dieser Sicht, am Schluss werden alle in den Himmel kommen. Selbst der größte Feind und Widersacher Gottes, Satan. Im Sinne der Altersöhnung. Und wenn wir genauer hinschauen, dann ist das nicht der Fall, dass davon die Rede ist. Denn Petrus spricht hier ganz deutlich und sagt, was denn wiederhergestellt werden soll. Das, was die Propheten verheißen haben, im Einklang mit der Verheißung wird alles wiederhergestellt werden. Nicht einfach in dem Sinn, dass selbst der größte Widersacher Gottes am Schluss im Himmel landet. Es ist hier von den Zeiten der Erquickung die Rede. Was für Erquickungen? Nur das Wort Erquickung erscheint in dieser Form im Alten Testament nicht, aber in einer ganz ähnlichen Form, sehr verwandten Form, erscheint es in Jeremia 49, Vers 31 in der griechischen Übersetzung, das ist Jeremia 49, 31, wo vom sicheren und ruhigen Wohnen die Rede ist. Und genau das hat Gott Israel verheißen. Und darauf bezieht sich Petrus hier. Gott verheißt Israel in Zukunft ein sicheres und ruhiges Wohnen. Und daran knüpft Petrus an. Und wann wird das geschehen? Zwei Aspekte sind hier wichtig. Erstens, nach Petrus, wenn ihr umkehrt. Wenn ihr den Messias, den Gott gesandt hat, anerkennen werdet. Und zweitens, wenn dieser Messias wiederkommt. Die zwei Aspekte hängen offenbar eng zusammen. Das sehen wir auch aus Römer 11, 26. Dann wird der wiederkommende Jesus für Israel die Dinge wiederherstellen, wie er verheißen hat, und wird ihnen ein sicheres und ruhiges Wohnen geben. Das Wort Wiedererstellung, wie es hier erscheint, erscheint sonst so in der Bibel nicht, aber das Verb wiederherstellen sehr oft. Schon Apostelgeschichte 1, Vers 6 erscheint das Wort, als Jünger Jesus vor seiner Himmelfahrt fragten, willst du jetzt die Königsherrschaft für Israel wiederherstellen? Jesus sagt nicht, ihr spinnt, ihr habt immer noch nicht verstanden, das geht gar nicht darum. Aber Jesus sagt, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Und das hat der Lukas 19 schon gesagt, Lukas 19 ab Vers 11. Er muss erst in den Himmel fahren. Und dann muss er wiederkommen. Und dann wird er die Königsherrschaft für Israel wiederherstellen. Das Wort wiederherstellen erscheint im Alten Testament für Hebräisch Schuf. Da gibt es zwei verschiedene Formen. Die eine Form heißt umkehren, zurückkehren zu Gott, sich bekehren. Und das andere, die aktive Form heißt, Gott bewirkt die Umkehr Israels. Und Umkehr heißt hier, Gott bewirkt die Umkehr, er stellt sie wieder her. Das ist das gleiche Wort. Wir haben Jeremia 15, Vers 19, ein Wortspiel, das durch die Übersetzung leider nicht so ganz sichtbar wird, aber hier schon. Darum, so spricht der Herr, heißt es, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen. Dann will ich dich wiederherstellen. Wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen. Wir sehen hier, die Umkehr Israels ist einerseits Gottes Wirken, andererseits auch die Bereitschaft des Volkes umzukehren. Das kommt nicht einfach von selbst. Gott verheißt seine Wiederherstellung in Israel und nicht nur für Israel, sondern damit verbunden für die ganze Welt. Die Auferstehung Jesu ist die Garantie, dass Gott seine Verheißungen alle erfüllt. So lesen wir es im 2. Korinther 1, Vers 18 bis 20. In Jesus Christus hat Gott auf alle Verheißungen was? Ein Ja und ein Amen. Durch Jesus erfüllt er alle Verheißungen für Israel und auch für uns. Die ersten Christen, die wussten, wir sind erlöst, Jesus ist auferstanden, unser Leben ist ein Zeugnis für die Auferstehung Jesu. Und gleichzeitig sind wir hier auf Erden Gäste und Fremdlinge. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von wo Jesus wiederkommt. Unser Leben ist ein Zeugnis für den Himmel. Aber hier auf Erden bleiben wir Gäste und Fremdlinge. Auch wir wissen, wir werden noch leiden. In Zukunft. Vielleicht auch noch mehr als heute. Vielleicht. Weiß es nicht. Man wünscht sich das nicht. Andere leiden noch viel mehr als wir. Wir werden hier auf Erden Gäste und Fremdlinge bleiben. Wir werden leiden. Aber Jesus, der Auferstandene, der gen Himmel gefahrene, kommt wieder. Und dann werden wir mit ihm verherrlicht werden. Wir haben heute Taufe gefeiert. Wenn wir Römer 6 lesen, ist die Taufe ein Bild dafür, dass wir in den Tod Jesu hineingetaucht worden sind bei der Wiedergeburt. Und mit Jesus zu einem neuen Leben auferstanden sind. Haben wir dieses ewige göttliche Leben des Auferstandenen in uns. Und so dürfen wir Zeugnis dafür sein in unserer Umgebung. Für Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Keinen hoffnungslosen Fall. Wir, die wir Jesus aufgenommen haben, sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Hast du diese lebendige Hoffnung? Hast du sie ganz gewiss? Wenn du Jesus hast, hast du das Leben. So lesen wir es in 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Lasst uns beten. Herr Jesus, du Fürst des Lebens, der du uns geschaffen hast, der du auferstanden bist vom Tod, der du lebst und wiederkommen wirst. Herr, danke, dass wir wissen dürfen, dass du unser Leben bist, dass du uns alle Sündenschuld vergibst, dass du uns rettest vom Tod, uns ewiges Leben schenkst. Herr, und so fülle du unser Herz immer mehr mit deinem Heiligen Geist, dass wir lebendige Zeugen sind von dem, was du bist und was du getan hast und was du tust. Verändere unser Leben immer mehr auch als Gemeinde, dass wir als ganze Gemeinde deine Zeugen sein dürfen.